für seine Zeit zu investieren. In seine Gaben oder in seine Schwächen. Was meint er, ist sinnvoller? Investieren in die Stärken oder in die Schwächen, um sich zu verbessern? Gebt mal euer Votum. Wer meint für die Stärken? Hebt mal eure Hand. Und wer meint, es ist besser, in die Schwächen zu investieren, um da besser zu werden? Gibt es auch ein paar, und die Mehrheit ist dann unentschieden, oder? Schläft noch. Okay, also, die es noch nicht wissen, ich möchte euch dann im Laufe der Predigt eine von meiner Sicht oder aus meiner Sicht eine Antwort darauf geben. Aber zunächst, wir fahren fort in der Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Und heute möchten wir uns das Kapitel 6 näher anschauen. Letzte Woche hörten wir, wie die Apostel verhaftet wurden und der Engel sie in der Nacht auf wunderbare Weise befreit hat. Der Hohe Rat der Juden wollte sie wieder verhaften, doch Gamaliel, ein ausgezeichneter Kenner der Schrift und beim Volk sehr beliebt, meinte, man sollte die Apostel doch nicht verhaften. Denn wenn ihre Botschaft, wenn die Botschaft von Jesus, wenn an der was dran ist, dann wird sie sich so oder so verbreiten. Und wenn nicht, ja dann wird sie im Sande verlaufen. So haben sie dann entschieden, die Apostel freizulassen, nicht aber ohne die Warnung, dass sie nicht mehr im Namen von Jesus sprechen sollten. Doch, die Apostel haben sich daran nicht gehalten. Denn ihnen war bewusst, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und ihr Auftrag war, die gute Botschaft von Jesus, dem Auferstandenen, weiterzuerzählen. Und jetzt geht es mit unserem Text heute daran weiter. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der Versammlung aller Gläubigen, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Aposteln sollen unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeit oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer aus. Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese 7 wurden den Apostel vorgestellt und sie legten die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem Glauben an. Tja, es ist die Frage, was fangen wir mit dem Text heute an? Und ich möchte an ein paar Punkte erläutern, was mir aus dem Text wichtig geworden ist, beziehungsweise was ich dort dazu recherchiert habe. Zunächst mal können wir doch feststellen, dass die Botschaft nicht im Sande verlaufen ist. Auch nach 2000 Jahren versammeln wir uns hier, und heute, um diese anzuhören. Warum? Nun, die Schlussfolgerung von Gamaliel war ja, wenn es so lange gehört wird, dann muss an der Botschaft was dran sein. Und an der Botschaft ist was dran, denn sie ist Gottes Wort. Und Gottes Wort hat Gültigkeit in allen Zeiten. Deshalb verbreitet sie sich bis heute. Und das ist ein starkes Argument dafür, dass die Botschaft, dass das Wort Gottes wahr ist. Ein weiterer Punkt im Vers 2, deshalb beriefen die 12. Ja, Moment mal, sagt jetzt einer. Ja, 12 waren es doch am Anfang. Und dann ist doch einer weggekommen, der Jesus verraten hat. Dann waren es doch nur noch 11. Wieso steht da 12? Nun, ihr habt richtig gedacht, zunächst waren das mal diese 11 Jünger. Sie waren Nachfolger oder Lernende. Und später, nachdem Jesus aufgefahren ist, haben sie einen neuen Namen bekommen, Apostel. Apostel, denn sie sind nun Verkündiger vom Wort Gottes, sie sind Missionare. Da sind diese 11 gemeint. Und dann kam für Judas ja noch Matthias hinzu. Das haben wir ganz am Anfang von der Apostelgeschichte gelesen. Also das waren die 12. Die 11 Jünger plus Matthias, der für Judas dazukam. Und im Vers 3, deshalb, Freunde, weil unter euch 7 Männer. Warum nur Männer? Warum nur Männer? Heute würde man da auch an Frauen denken. Und ich meine, wir würden dort, gut, es würde auch keinen Abbruch tun, wenn wir sagen, da sind beide Geschlechter heute gleich angesprochen. Es war damals einfach eine andere Zeit. 7 Männer. Warum 7? Nun, die Ortsgemeinden oder der Ortsvorstand der jüdischen Gemeinde bestand damals meistens aus 7. Auch wir haben heute einen Vorstand, der sich einfach ergibt aus den, ich nenne es mal, behördlichen, gesetzlichen Vorgaben. Der Vorstand, Erste, der Zweite und dann muss halt noch ein Schriftführer und ein Kassier da sein. Aber so waren es bei denen da 7 Leute. Vielleicht war auch maßgebend, dass die Woche 7 Tage hat, sodass an jedem Tag einer Verantwortung übernehmen konnte. Die Verantwortung in der Gruppe wurde quasi geteilt. Wäre auch ein Grund. Und die Apostel, die wollten ihre Zeit nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren. Und sie haben festgestellt, dass mit den Aufgaben, mit der wachsenden Gemeinde, sie dem nicht mehr nachkommen konnten. Oder nicht so, wie es Gottes Wille und ihr Auftrag war. Sie haben gemerkt, sie vernachlässigen das Wort Gottes. Denn ihnen war ja bewusst, dass Brot alleine nicht alles ist. Denn die anvertraute Botschaft, die die Apostel verkündigten, waren ja Worte des Lebens. Und ich merke bei mir, ja, es ist herausfordernd. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagen wir ja manchmal. Frühstücken morgens, mal mache ich es weniger, mal gar nicht, mal habe ich Essig was. Und es ist für mich Herausforderung zu sagen, okay, am Morgen möchte ich in Gottes Wort reinschauen und da was lesen. Denn ich brauche beides. Nicht immer gelingt mir das, aber ja, immer wieder neu möchte ich mich da aufraffen und auch motivieren, in Gottes Wort zu lesen. Auch nicht jedes Essen schmeckt mir, aber ich muss Nahrung aufnehmen, damit ich existieren kann. Und die Botschaft, das war den Aposteln klar, die muss ausgebreitet werden. Und diesem Auftrag gehört all ihre Zeit und Kraft. Aber, und das haben sie auch erkannt, sie mussten Abhilfe schaffen, Abhilfe von dem Problem, das in der Gemeinde vorherrschte. Doch bevor wir zu dem Problem kommen, noch ein Punkt. Sie wollten sich nicht nur für die Verkündigung von dem Wort Gottes Zeit nehmen, sondern als erstes lesen wir in Vers 4, auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet. Ich glaube, in dieser Sachlichkeit sollten wir den Text auch heute, diesen Vers auch heute hören. An erster Stelle steht das Gebet. Das kann jeder und kann jede. Und Gebet ist auch nicht an irgendeine Örtlichkeit gebunden. Ich frage mich, liegt vielleicht gerade darin die Wurzel der offenbar geistlichen Ohnmacht unserer Kirche? Und hier spreche ich Kirche nicht nur vielleicht von unserer Gemeinde hier vor Ort, sondern darüber hinaus der Nachfolger Christi in der Welt, dass wir uns zu wenig Zeit zum Gebet nehmen. Lukas wurde gelegentlich der Vorwurf gemacht, er zeichne ein zu ideales Bild von der ersten Christenheit. Hier jedenfalls lesen wir zum ersten Mal von einer erblichen Unzulänglichkeit, ja, von Spannungen und lauter Murren. Es gab zwei Gruppen. Auf der einen Seite waren die Hellenisten, das heißt, es sind die Juden, man hat es damals, haben sie sich noch ganz selbstverständlich Juden genannt, erst später nennen sie sich dann auch Christen. Aber da waren die Juden aus den westlichen Ländern, die Griechisch sprachen. Und auf der anderen Seite waren die Hebräer, das sind die Juden aus Palästina, also aus den Orten aus dem eigentlichen Orient. Die haben Aramäisch geredet. Und solche Unterschiede, die sind nie bedeutungslos. Eine Einheit der Gemeinde wird ja nicht dadurch hergestellt, dass man über Verschiedenheiten einfach drüber hinwegschaut. Und besonders die griechisch sprechenden Kreise hatten es nicht leicht bei den Zusammenkünften, bei denen auch von den Aposteln hauptsächlich die aramäische Sprache verwendet wurde. Und ein anderes Problem war die Versorgung der wachsenden Zahl der Christen. Die war nicht mehr persönlich, also sprich nicht mehr direkt von den Aposteln, sondern die geschah durch die Vermittlung der Apostel. Und diese Versorgung ist nicht bei der Gruppe der Hellenisten vollumfänglich angekommen. Es waren gerade die Witwen, die übersehen wurden. Und hatte eine Witwe keine Kinder, so geriet sie in große Not. Denn eine soziale Absicherung, so wie wir sie heute kennen, gab es damals nicht. Und der Hit war, dass es wahrscheinlich sogar so weit ging, dass die zusammenkamen zum Mittagessen, aber das haben gar nicht alle gewusst. Und meistens haben es gar nicht die gewusst, die es am nötigsten gebraucht hätten, nämlich die Witwen, die hellenistischen Witwen aus diesem Personenkreis. Deshalb hier und jetzt die Einladung, ihr seid alle eingeladen zum Mittagessen. Egal, wo was ihr mitgebracht habt, egal, welche Sprache ihr als Muttersprache sprecht, herzliche Einladung nach dem Gottesdienst und ein gemeinsames Mittagessen. Verschiedenheiten und die Ausdehnung der Gemeinde wurden zum Hindernis. Es war ein schleichender Prozess. Aber die Apostel, die haben das erkannt und sie waren sich bewusst, dass sie reagieren mussten. Und wie reagieren sie? Die Apostel reagieren nicht irgendwie empfindlich, auch ihr beschwert euch und gehen dann auf die zu und sagen, was wollt ihr denn, ist doch alles nicht so schlimm. Nein, sie reagierten sachlich. Sie Sie haben eine Lösung für das Problem. Sie zeigen eine Lösung auf und sagen, du, wir brauchen Leute, die sich um die Versorgung kümmern. Aber sie sagen auch, entscheiden. Entscheiden sollen dann die Gemeinde, sollt ihr. Wisst ihr, und so ist es auch bei uns. Die Gemeindeleitung zeigt Lösungen auf. Zeigt auf, wo wir hinwollen, was wir machen sollen, was uns wichtig ist. Aber entscheiden, die entscheidenden Weichenstellungen, die werden in den Gemeindeversammlungen getroffen. Und ich frage mich dann, ja, wieso sind dann nur 20% oder ein Drittel? Ist das nicht wichtig? Ist uns die Gemeinde nicht wichtig? Denn auch wir erleben doch Veränderungen. Unter uns sind Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, weil sie von den Krisen dieser Welt flüchten mussten. Wie gehen wir mit der Herausforderung um? Wo und wie zeigen wir ihnen, dass sie dazugehören? Wie integrieren wir sie, ohne dass wir die Einheimischen verlieren? Das sind doch, ich meine, auch wichtige Fragen, die uns bis zum heutigen Tag beschäftigen. Und mit der Entscheidung, wie wir damit umgehen, sollen wir doch die Gemeindeleitung nicht alleine lassen. In der Gemeindeversammlung werden grundsätzliche Entscheidungen getroffen. Deshalb, ich möchte euch motivieren, nehmt dort dran teil, damit wir gemeinsam die Weichen richtig stellen. Lukas macht weiter klar, dass dieser Tischdienst, ich nenne ihn mal Tischdienst, dieses Essen austeilen, dass es ein wichtiges geistliches Amt und keine bloße Verwaltungssache ist. Dienst in der Gemeinde hat immer auch eine geistige Komponente. Es ist insoweit immer mehr erforderlich als zum Beispiel bei einer Mitarbeit in einem Sportverein. In der Schilderung von Lukas liegt aber noch nichts von diesem Stufenaufbau der Ämter, mit dem sich die Kirche bald dem Schema dieser Welt angleicht und nur dadurch all den Trieben der menschlichen Natur Raum gibt, die dem Wort und Wesen von Jesus zutiefst widersprechen. Ehrgeiz, pochen auf äußere Stellung, auf sein Recht und Vorrecht beharren und so weiter. Es beschreibt nicht, wie dem höheren Amt der Apostel ein niedriges Amt der Diakone zur Seite gestellt wird. Es zeigt vielmehr, wie eine lebendige Gemeinde bei auftretenden Nöten reagieren kann und tatkräftig zu sorgen weiß. Solches Handeln zeigt Auswirkungen des in ihr wohnenden Geistes. Ob ich hier vorne predige oder ob ich in den Arbeitsklamotten die Hackschnitzel runter tue vom Hänger, mit beidem möchte ich Gott ehren. Und kein Dienst steht über dem anderen. Die Apostel, die wissen, wozu sie begabt sind, wozu sie Gott begabt hat. Sie wissen, was ihre Aufgabe ist und was sie können. Und auf diese Aufgabe wollen sie sich konzentrieren. Hier wollen sie all ihre Kraft einsetzen und das möglichst gut machen. Um hier Gemeinde und Gott so gut und effektiv wie möglich zu dienen. Ich bin der Meinung, jeder in der Gemeinde hat die Verantwortung, sich an den Stellen einzubringen, die seinen Gaben entsprechen. Wenn ich etwas kann, dann sollte ich es tun. Und jeder und jede kann was. Wenn ich merke, dass mir eine Aufgabe am Herzen liegt, wenn ich sehe, dass es da etwas gibt, das ich tun kann, was gut für die Gemeinde, für andere Menschen, für Gott wäre, dann sollte ich es tun. Was ist deine Begabung? Wo kannst du dich einbringen? Und damit schwingen wir schon bei meiner Eingangsfrage. Ist es besser, sinnvoller, mich in meine Talente, in meine Begabungen zu investieren oder in meine Schwächen? In die Punkte, die ich nicht so gut kann. Meine Antwort vorneweg. Es ist sinnvoller, dich in deine Begabungen zu investieren. Weitaus sinnvoller. Ich möchte euch das an einem Beispiel von mir, und ihr entschuldigt, dass ich immer Beispiele von mir bringe, erläutern. Als ich Schüler war, gab es noch Bundesjugendspiele. Die bestanden dann aus den Disziplinen, ich glaube Hochsprung, Weitsprung, 100 Meter, 1000 Meter, Ballweitwurf. Vielleicht noch ein paar mehr. Im Ballweitwurf konnte ich mich anstrengen, wie ich wollte. Der Ball hat nicht mal die Tür hin erreicht. Der ploppte noch 5 Meter auf dem Boden. Aber was ich richtig konnte, wo ich richtig gut war, das war 1000 Meter. Ich hatte schon immer Ausdauer. Im Winter habe ich dann, damals gab es noch Winter, ich bin auf der Schwäbischen Alb groß geworden, neben uns stand eine Scheune, der Giebel. So. Und direkt unter dem Giebel ist ein kleines Tor. Ich glaube, es ist noch heute. Und ich habe immer versucht, den Schneeball hochzuwerfen. Ich habe den kleiner gemacht, fester, und dass er besser fliegt. Hopp! Ich habe es gerade noch, wenn ich gut war, habe ich halbe Höhe geschafft. Aber dieses Tor war so weit oben, ich konnte Anlauf nehmen. Ich konnte aus dem Handgelenk versuchen, den ganzen Arm nehmen. Aber wisst ihr was? Ich habe es nicht geschafft. Und dann kam mein jüngerer Bruder, kam her. Was machst du mal? Das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja einfach. Hör, der Schneeball, der flog. Ja, Wahnsinn. Und der traf an das Tor. Hat nichts gemacht. Und ich konnte nicht. Aber 1000 Meter, da war ich gut. Und dann, ich musste nicht viel trainieren, um einen Marathon zu schaffen. Kein Problem. Das ist kein Problem. Aber ich hatte Ausdauer. Ich konnte mich durchbeißen, wenn es Kopfsache wird, wenn der Körper nicht mehr will. Dann habe ich mich auf so und bin weitergelaufen. Das ist meine Stärke. Meine Gabe. Und wie schaut es bei uns in der Gemeinde aus? Wie schaut es bei uns in der Gemeinde aus? Manchmal kommt man so vor, dass wir, der nicht Ball werfen kann, den lassen wir Ball werfen. Und der keine Ausdauer hat, den schicken wir auf den 1000-Meter-Lauf. Beispiel, wenn ich kreativ bin, dann ist vielleicht mein Platz nicht der richtige hinter Mischpult. Und wenn ich mich schwer tue, vorne hinzustehen, naja, dann habe ich vielleicht meine Begabung in der Begrüßung oder in was anderem. Denn ich meine, und das kann ich von mir bestätigen, da wo ich begabt bin, da mache ich diesen Dienst auch gerne. Da macht mir das Spaß. Ballweitwurf, ich hab's gehasst. Immer wieder, wenn ich es nicht geschafft habe, ist mir nur meine Unzulänglichkeit deutlich geworden. Aber hey, ich kann euch sagen, Dauerlauf, Marathon Oh, da ist Markus aufgeblüht. Das hat er können, das kann er. Und das hat mir Freude gemacht und macht uns bis zum heutigen Tag. Gabe und Aufgabe gehören zusammen. Denn dann ist der unser Dienst nicht nur Last, sondern dann kann uns der auch Spaß machen, Freude machen. Deshalb meine ich, investiere dich in deine Begabungen. Du merkst mit relativ wenigem Aufwand, wie du besser wirst. Und wow, das ist ein super Gefühl und Motivation. Und noch eins. Wer seine Aufgabe weiß, der kann auch Nein sagen. Ich bin mir bewusst, dass wir nicht in der Situation der Ursprungskirche sind, wo wir von freiwilligen Sieben auswählen können. Aber wenn sich jeder mit seinen Gaben einbringt, dann findet sich für die verschiedenen Dienste eher auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch Aufgaben reduzieren, weil es tatsächlich zu viele sind. Denn auch Nein, den Nein-Zahlen kann auch vor Erschöpfung bewahren und hilft uns, dass wir uns auf unsere Gaben konzentrieren. In der letzten Gemeindeversammlung habe ich ernüchternd erfahren müssen, dass unser Pastor die meiste Zeit von seinem Dienst für die Organisation aufwendet. Kann das wirklich im Sinne unserer Kirche sein? Vorgegeben ist das Kapitel 6. Deshalb lasst uns noch auf die letzten Verse von diesem Kapitel 6 schauen. Das sind die Verse 8 bis 15. Ich möchte die jetzt nicht vorlesen. Das könnt ihr selber machen. Vielleicht so viel. Von den 7 Männern hören wir nur noch von 2. Sie haben das waren Stephanus und Philippus. Wir wissen aber, die haben ihren Dienst getan, alle 7 Männer, zu dem sie gewählt wurden. Und das ist genug. Gott weiß um ihren Dienst. Und von dem einen, von Stephanus, lesen wir hier weiter. Wenn ihr den Text durchlässt, dann erfahren wir nichts von Stephanus seiner Herkunft, auch nicht, wie er zum Glauben kam. Daran sehen wir wieder, wie wenig Interesse die Bibel eigentlich an Biografien hat. Die Bibel zeigt uns Menschen immer so, wie sie in der großen Sache von Gott sichtbar werden. Und Gott hat die 5 Männer, die nicht mehr genannt wurden, der hat die gesehen, wie sie sich in ihrem Dienst eingebracht haben. Und er sieht auch Stephanus und Philippus, wie sie sich in ihrem Dienst eingebracht haben. Und das wird beschrieben. Wie wir lesen hier, dass Stephanus ein Mann war, dem die Gnade und die Kraft Gottes in ganz besonderer Weise zuteil wurde. Aber auch mit ihm kamen Menschen in Disput. Es waren freigelassene Sklaven, die eine eigene Schicht gebildet haben. Und Stephanus, der kam aus diesem hellenistischen Kreis und hat da auch das Wort Gottes weitergegeben, in der Synagoge. Und es war auf der einen Seite natürlich ein dankbares Umfeld, weil die haben die Botschaft aufgesaugt. Und die Juden in der westlichen Diaspora, die waren aber auch weitblickender und beweglicher, waren nicht so starr wie vielleicht in ihrem Denken wie die Juden in Jerusalem. Und ihre Fragen haben sicher Ihr Denken hat auch Fragen aufgeworfen wie, was hat das Gesetz noch für eine Bedeutung, wenn doch der Glaube das Entscheidende ist? Warum noch der Tempel, wenn die Vergebung der Sünden durch das Kreuz geschenkt wird? Das waren so ihre Fragen um den Stephanus. Und Stephanus hat mit ihnen sich ausgetauscht, argumentiert und hat ihnen Antworten gegeben. Und sie haben gemerkt, ja Mensch, eigentlich ist der uns ja völlig überlegen, wir kommen ja gar nicht über ihn an. Argumentativ zumindest nicht. Und dann lesen wir, griffen sie zu List und Gewalt. Vers 11. Deshalb überredeten sie einige Männer, Lügen über Stephanus zu verbreiten. Wir haben gehört, wie er gegen Mose und sogar gegen Gott gelästert hat. Stephanus hat es natürlich nicht gemacht, er hat aber das nur in den Kontext der ganzen Botschaft eingebettet. Aber das Volk wird aufgerührt und Stephanus wird verhaftet und vor den Hohen Rat geführt. Im Hohen Rat haben die Sadduzäer die Mehrheit und diese studierten und akzeptierten nur die Bücher Mose. Sie klagten daher Stephanus an, er rede abfällig über das Gesetz Moses. Trotz dieser Situation war, wie beim letzten Vers lesen, sein Gesicht plötzlich so strahlend wie das eines Engels. An dem Vers habe ich gedacht, an den 2. Korinther 5, Vers 7. In dem Vers kommt man, da steht, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Neues Leben hat begonnen. Er stand vor der Verhaftung und doch drückte sein Gesicht nur freundlich, menschliche Freundlichkeit aus. Da war keine Angst in dem Gesicht. Da war kein Hass. Sondern wenn sie in das Gesicht reingeblickt haben, haben sie gesehen, diesen tiefen Frieden und das Wissen, dass sein Heil gesichert ist. Das haben sie gesehen. Denn Stephanus hat erfahren, dass Jesus auch für ihn gestorben und auferstanden ist. Und dass Jesus mehr möchte, auch mehr für uns möchte, als dass wir eine kuschelige Zeit im Jenseits verbringen. Nein, zuallererst ist er gestorben und auferstanden, damit wir hier und heute neues Leben haben. Ein Leben mit Sinn und Erfüllung. Ein Leben erfüllt mit tiefem Frieden. Und das schenkt Jesus nicht nur Stephanus, sondern möchte er auch uns schenken. Das neue Leben beginnt, indem du Ja sagst zu Jesus Christus. Neues Leben hat begonnen und das hat der Hohe Rat gesehen. Sie haben das wahrgenommen, weil sein Gesicht gestrahlt hat wie das eines Engels. Ruhe, Gelassenheit, tiefer Frieden. Der heutige Text, ich möchte kurz zusammenfassen, fordert uns heraus, mit unseren Gaben in der Gemeinde einzubringen. Mit unseren Gaben deshalb, weil Gaben auch Freude machen. Wo ich gut bin, mache ich es gerne und umgekehrt. Aufgabe und Gabe gehören zusammen. Wenn wir das tun, dann meine ich, erfahren die Menschen Hilfe und Gott und wir verherrlichen Gott. Indem wir das tun, laden wir zu einem neuen Leben, zu einem Leben mit Jesus ein. Und wir erleben Gemeinschaft, zu der wir gerne dazugehören möchten. Amen.